Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv ist heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. David hat mit zwei Journalistenkollegen ein Buch geschrieben über die Mafia in Deutschland. Während seiner Recherchen ist er auf die Geschichte von Maria Giordano gestoßen. Das ist nicht ihr echter Name. Maria war nämlich selbst lange bei der italienischen Mafia unterwegs und auch mit einem Mafioso verheiratet. Irgendwann hat sie das dann aber alles nicht mehr ausgehalten und ist ausgestiegen und hat als Kronzeugin gegen die Mafia ausgesagt. David, du hast Maria getroffen. Was ist das für eine Frau?
Also die Frau ist eine Grenzgängerin zwischen Deutschland und Italien. Die ist jetzt so Mitte 30, ist ziemlich hübsch und gar nicht, wie man sich eine Mafia-Frau eigentlich vorstellen würde. Ist einfach eine hübsche junge Frau, die hat ein paar Kinder, 5 Kinder.
Wow.
Eines davon ist dummerweise schwerbehindert. Mhm. Hat ein hartes Leben. Also die ist in Deutschland aufgewachsen oder in ihren ersten Jahren in Deutschland gewesen, ist dann zurück nach Italien, Süditalien, ist dann da weiter aufgewachsen. Dann musste die mit ihren Eltern zurück nach Deutschland, musste dann hier in sehr jungen Jahren, mit 10 Jahren anfangen zu arbeiten. Hat dann in Fabrik gearbeitet in Deutschland in den 90er Jahren. Hat dann nachher in so einem Imbissbude gearbeitet, musste da arbeiten, hat dann sehr früh ihren späteren Mann kennengelernt, in Italien dann wieder kennengelernt und musste den dann auch quasi sofort heiraten. Und dieser Mann war Mafioso.
Sie musste ihn heiraten. Was heißt das genau? Warum musste sie?
Weil die sich dazu gedacht hat. Also die hat ihn kennengelernt, die war mit dem einmal essen und dann hat die Familie gesagt, die Mutter gesagt, der Vater gesagt, hör mal, wenn du mit dem hier essen gehst, dann geht das nicht so einfach, was denkst du dir dabei? Und jetzt warst du mit dem Essen, jetzt heiratest du.
Wie seid ihr an sie rangekommen?
Wir recherchieren schon von Korrektiv aus sehr lange zur Mafia. Ich selber vorher auch schon ziemlich lange, als ich noch bei der WAZ gearbeitet habe. Mhm. Und da sind immer mal wieder spannende Menschen bei zutage gekommen, mit denen habe ich gesprochen. Und die waren halt spannend, die hatten was Besonderes. Und an denen konnte man die Geschichte der Mafia gut erklären. Und irgendwann bin ich halt auf diese Frau gestoßen. Und das Spannende bei der war, die hat halt sehr, sehr lange, also wie gesagt, von ihrer frühen Jugend an in der Mafia gelebt, ist dann später, sehr viel später zur Aussteigerin geworden, ist eine Kronzeugin geworden in Italien und musste dann aus Italien flüchten nach Deutschland. Und das ist halt eine der ganz, ganz wenigen Kronzeuginnen, die 'Ndrangheta verlassen haben. Und ich vermute mal die einzige in Deutschland, die in der Art hier lebt. Und da habe ich gedacht, ja, mit der muss ich reden.
Wie hast du das dann angestellt? Also wie lief die erste Begegnung zum Beispiel ab mit ihr?
Die erste Begegnung war ziemlich skurril. Ich habe halt über Mittelsmänner mit ihr Kontakt gehabt. Das war alles nicht so einfach. Die hat natürlich sehr große Angst und wird auch immer wieder bedroht. Das ist auch alles kein Spaß. Und der erste Kontakt lief so ab. Wir hatten uns an einer Tankstelle verabredet. Ich bin dann mit einem Gewährsmann langsam an ihrem Auto vorbeigefahren. Und dann ist sie in einem anderen Auto hinter uns hergefahren. Und wir sind dann über Landstraßen raus aufs Land in Süddeutschland, haben dann auf so einem Parkplatz neben so einer Kläranlage gehalten und sind von da aus dann auf so einem Waldweg gelaufen, so einen Feldweg gelaufen und haben uns dann dabei unterhalten. Und so fing das Ganze an.
Wie hast du dann Vertrauen zu ihr aufgebaut? Du hast gesagt, sie hat schon natürlich auch Angst um ihr Leben vermutlich. Wie hast du es dann geschafft, dass sie mit dir geredet hat, dass sie ihre Geschichte erzählt hat?
Oh, wir haben halt uns nicht nur einmal getroffen, sondern sehr oft getroffen. Und mit jedem Mal Treffen ist halt das Vertrauen größer geworden. Und wir haben dann auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, dann im Team auch, zusammen mit der Margherita Bettoni, mit dem Mike Meuser, haben Häuser gemietet, sind dann halt eine Woche mal im Schwarzwald gewesen, am Niederrhein waren wir mal mehrere Tage. Und haben dann halt sehr viele, sehr intensive Gespräche geführt. Wir waren mit dem Boot unterwegs und ja, haben halt geredet.
Und was du sonst noch so alles von ihr erfahren hast, darüber reden wir gleich hier in Dein Sonntag. David Schraven ist zu Gast.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Die Mafia in Deutschland, so heißt das Buch, das David Schraben vom Recherchebüro Korrektiv mit zwei Journalistenkollegen zusammen geschrieben hat. Und während seiner Recherchen hat der Maria Giordano kennengelernt. Das ist eine Frau, die selbst lange in der Mafia aktiv gewesen ist, dann aber als Kronzeugin gegen die Mafia ausgesagt hat. Wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie der erste Kontakt gewesen ist. Und du hast eben schon erzählt, dass sie dann irgendwann in Italien einen Mafioso geheiratet hat. Unter dem hat sie gelitten. Kannst du da ein bisschen schildern, was da genau gelaufen ist? Was heißt das, gelitten?
Gelitten heißt gelitten. Das ist also unfassbar. Und wenn man das hört und vieles davon, was man gehört hat, konnten wir halt nachvollziehen anhand von Ermittlungsunterlagen. Das lief halt im Wesentlichen so ab. Der Mafioso, den sie halt in jungen Jahren geheiratet hat, der ist in der Organisation aufgestiegen. Der ist dann irgendwann zu einem Boss geworden, der 'Ndrangheta. Mhm. Und hat halt alles gemacht, was man so macht als Mitglied der Mafia. Der hat mit Waffen gehandelt, der hat mit Drogen gehandelt, der hat mit seinem Boss zusammen krumme Dinger gemacht. Alles, was man sich so vorstellen kann. Und sie war halt immer dabei, musste teilweise selber mitarbeiten. Mhm. Die wurde dann später auch zur Prostitution gezwungen. Die hat selber Drogen gehandelt. Die wurde schwerst misshandelt, als sie dann sich irgendwann abgewandt hat, weil sie das nicht mehr ertragen hat. Hm. Hat sie mit der Polizei in Italien kollaboriert, ist dann halt Kronzeugin geworden. Da gab es mehrere Anschläge auf sie. Der Mann hat versucht, sie umzubringen mit Säure. Die Autos wurden angezündet von ihr, ihre Wohnung wurde angezündet, als sie mit den Kindern drin war. Also alles, was man sich an schlimmen Sachen so vorstellen kann. Die ist dann in Zeugenschutz gekommen. Nur dummerweise hat die Mafia sie im Zeugenschutz aufgestöbert.
Hat sie vorher mal versucht, da irgendwie rauszukommen? Hat sie mal versucht, irgendwie abzuhauen oder sowas?
Das Spannende ist halt, wenn du in diesen Mafia-Strukturen lebst, kannst du da nicht einfach raus, weil deine ganze Welt ist Mafia. Deine Familie ist Mafia. Du stehst mit der Mafia auf und gehst mit der Mafia ins Bett. Das ist ganz interessant. Ich habe in den Gesprächen halt, glaube ich, zumindest für mich ein bisschen verstanden, wie die Mafia funktioniert. Das ist wie eine soziale Schicht, wie ein sozialer Zusammenhang, eine soziale Welt, mhm, die neben unserer Welt existiert. Und in dieser Welt der Mafia gibt es Magie, da gibt es Zauberei. Und die Zauberei ist, die normale Welt funktioniert nicht so, wie wir die kennen, sondern wenn du was möchtest, musst du einen finden, der in der Mafia in der Lage ist, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Du kannst dir nicht eine Wohnung mieten. Du musst einen finden in der Mafia, der in der Lage ist, dir eine Wohnung zu geben. Wenn du einen Job willst, kannst du nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerne hier arbeiten, sondern einer aus der Mafia muss dir erlauben und sagen, da kannst du arbeiten, das ist gut. Und du wirst so unselbstständig und zerstört zur Marionette, dass du auch nicht einfach sagen kannst, ich verlasse das. Weil wenn du diesen Raum verlässt, dann bist du nicht mehr in der magischen Welt. Dann musst du mit einmal einen Arbeitsvertrag ausfüllen. Hm. Du musst eine Rechnung schreiben. Du musst einen Mietvertrag unterzeichnen. Du brauchst einen Führerschein für das Auto. Wie geht das? Das ist, weißt du?
Wie hat sie es denn dann geschafft, da irgendwie rauszukommen? Also auch psychologisch dann den Moment zu schaffen, wo sie gesagt hat, ich gehe jetzt zur Polizei und ich meine, werde auch noch Kronzeuge, also da hat sie auch noch ein Interesse gehabt, das quasi mitzuteilen, was sie erlebt hat. Wo kam das plötzlich her? Wie hat sie das gemacht?
Der wichtigste Grund waren halt ihre Kinder. Die hat halt gesehen, wie ihre Kinder in diese Mafia-Welt hineinwachsen, wie die aufgesogen werden von diesen Kräften. Weißt du, wie dann die Jungs, wie ihr ältester Junge, adaptiert worden ist in dieses System. Mhm. Und das wollte sie eigentlich nicht. Die hat gesagt, nee, das kann nicht immer so weitergehen. Dann hat sie angefangen, drüber nachzudenken, was sie macht mit dem ganzen Drogenhandel. Dann war ein harter Einschnitt, als sie dann selber zur Prostitution gezwungen worden ist. Hat sie gesagt, hat so, nee, das kann alles nicht so weitergehen. Die hat sich schlecht gefühlt. Die hat nicht nur sich selber prostituiert, sondern die hat dann auch so einen kleinen Ring geleitet, wo halt Frauen verkauft worden sind. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, sie will das nicht mehr so. Mit ihrem Mann, die Beziehung ging in die Brüche, da wollte sie auch nicht mehr, die wollte aus dieser Beziehung raus. Mhm. Und dann war halt ein Ausweg, eine Chance, eine neue Welt zu entdecken, indem sie sich halt auf diesen Rettungsanker geworfen hat. Mhm. Und das hat sie dann versucht mit allem, was sie konnte.
Wie hast du sie erlebt? Was ist das für eine Frau? Ist das jetzt eine gebrochene Frau nach dem, was sie erlebt hat? Oder dadurch eine besonders starke Frau? Dadurch, dass sie da jetzt selbstständig sich quasi hat rausziehen können? Wie wirkt sie? Hat sie auf dich gewirkt?
Also ich finde die sehr stark, aber auch sehr verängstigt. Ist halt für sie jetzt extrem schwierig, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Ich meine, und dann hat sie noch die normalen Probleme, ne? Find mal als Frau jetzt nicht mit den besten Bankpapieren eine Wohnung für 5 Kinder in Deutschland.
Ohne Lebenslauf wahrscheinlich auch erstmal ohne Arbeit.
Ohne Lebenslauf, ohne vernünftige Ausbildung. Mit der deutschen Sprache, obwohl die in Deutschland aufgewachsen ist, ist das halt auch nicht so weit her. Und das ist halt alles sehr schwierig. Sie kämpft sich durch, sie strengt sich an für ihre Kinder, für ihre Familie. Aber die hat auch jede Menge Sorgen und Probleme. Ich meine, ich habe ja gerade so erzählt, wie schwierig das ist, aus dem sozialen Umfeld rauszukommen. Natürlich hat die eine starke Bindung zu ihrer Mutter. Und die Mutter findet das alles andere als toll, dass die Tochter eine Kronzeugin geworden ist.
Klar. Ihr schreibt, sie lebt in der Nähe von Stuttgart unter Todesgefahr. Steht sie tatsächlich auf irgendeiner Todesliste?
Ja. Du kannst nicht einfach aus der Drangheta oder aus der Mafia ausscheiden. Ne? Du kannst nicht sagen, so, ich gebe meinen Mitgliedsausweis zurück, bezahle meinen letzten Mitgliedsbeitrag und dann bin ich weg. Sondern du bleibst halt aus den Augen der anderen Teil dieser Gruppe. Und dadurch, dass sie den Verrat begangen hat und eben mit der Polizei kooperiert hat, mit dem Staat kooperiert hat, ist sie halt eine Verstoßene. Und dann gibt es halt die Pflicht dessen, der mit ihr verheiratet war, sie zu töten. Und das ist eine Pflicht, die nehmen die Leute aus der Mafia, deren Drangheta halt dummerweise verdammt ernst. Und es gab jetzt auch jede Menge Todesdrohungen, was das alles sehr schwierig macht, weil die halt auch sehr ernst zu nehmen sind. Aber die Polizei macht da einen sehr guten Job, die versucht die jetzt halt sehr gut zu schützen. Trotzdem ist das so. Und wenn sie halt von sich selber spricht, dann spricht sie oft von sich als lebende Leiche.
Wie geht sie da so allgemein mit um? Also wie mit dieser täglichen Bedrohung, da kannst du ja eigentlich auch kein ordentliches Leben führen. Oder auch so in Bezug auf ihre Kinder, das ist ja, stelle ich mir, unfassbar anstrengend und belastend vor.
Das ist unfassbar belastend und anstrengend und das macht einen Mensch auch mürbe. Und das ist auch bei ihr der Fall. Das ist nicht so, dass die glücklich ins Freibad geht, wenn dann die Sonne scheint, sondern du musst dir das so vorstellen, die versucht sich ein normales Leben zu geben. Die versucht, einen Job zu haben, die versucht, für ihre Kinder da zu sein, die versucht, den Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Das ist ein Riesenschritt, dass die Kinder zur Schule gehen können. Jetzt haben die Kinder eine Schule und sie ist stolz drauf und sie freut sich drauf, dass die Kinder da hingehen können. Und dann kriegt sie wieder einen Anruf aus Italien, wo ihr gedroht wird, dass die Kinder getötet werden. Dann holt die ihre Kinder aus den Schulen, bringt die in ihre Wohnung zusammen und möchte nicht, dass irgendeiner aus dem Zimmer geht. Das kannst du einen Tag machen, zwei Tage machen. Und dann? Und dann müssen die Kinder wieder in die Schule. Unfassbar. Und ich sag nur, Gott sei Dank sind die Polizisten sensibilisiert und kümmern sich. Ne? Aber es ist eine verdammt harte Nummer.
Wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass Maria dann trotzdem auf einem Foto auf der Rückseite eures Buches zu sehen ist oder auch in Online-Artikeln oder in einer RTL-Reportage, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Bringt sie das nicht in Gefahr?
Nee, nach unserer Ansicht und nach Ansicht der Ermittler und der Polizei eher im Gegenteil. Dadurch, dass sie jetzt halt bekannt ist, muss die Mafia sich fünfmal überlegen, ob sie sie wirklich umbringt. Weil wenn die dann umgebracht wird, ist das halt ein riesengroßes Ding in Deutschland und würde entsprechende Verfolgung auslösen. Und du hast jetzt nicht nur das Fußvolk der Drangheta, sondern du hast auch große Bosse, die halt sehr viel Geld haben und die überlegen sich jetzt für die Ehre eines kleinen Bosses aus Italien ein paar Milliarden in den Ofen zu werfen, das machen die nicht. Und diese Geschichte in Duisburg, die Mafia-Morde in Duisburg, das war halt ein Riesenrückschlag für die Mafia, weil dann halt tatsächlich aufgeklärt worden ist, weil die Polizei aufmerksam geworden ist und weil die gesagt haben, wir müssen jetzt die Strukturen zerschlagen. Und ich glaube nicht, dass die Mafia das nochmal will.
Wir sprechen gleich weiter mit David Schraven vom Recherchebüro Korrektiv über die Kronzeugin Maria G. und auch darüber, wie aktiv die Mafia eigentlich in Deutschland ist. Gleich hier in den Sonntag.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Maria Giordano, so heißt eine Kronzeugin, die gegen die Mafia ausgesagt hat. Sie war früher selbst in der Mafia aktiv, in der Drangheta. Und David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv hat sie bei Recherchen für sein Buch über die Mafia in Deutschland getroffen. Auf eurer Webseite, auf korrektiv.org, schreibst du in einem Artikel, die Entscheidung, mit uns zu reden, würde ihr Leben verändern. Davon geht sie aus. Inwiefern hat das ihr Leben verändert?
Hat schon mal eine vernünftige Wohnung. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Das Zweite, was wichtig ist, sie ist halt das Geheimnis los. Das ist auch befreiend, wenn die Leute halt dich nicht mehr angucken und dann sagen so, was ist das? Sondern jeder weiß Bescheid und es ist gut und sie kann damit leben. Das ist halt eine gute Sache. Mhm. Oder auch, dass halt die Leute, die sie halt immer bedroht haben, merken, es wird schwieriger, sie zu bedrohen, weil jetzt einmal die Öffentlichkeit Aufmerksamkeit gegeben hat. Und weil auch der Staat mit Hilfe der Polizei sagt, hier, Freunde, hier ist Schluss. Ne?
Sie ist Kronzeugin oder Kronzeugin gewesen. Hat das Konsequenzen gehabt für die Ndrangheta?
Ja, da sind einige in Italien verhaftet worden. Die sind auch verurteilt worden. Aber auch das ist eine extreme Geschichte gewesen. Die hat halt ausgesagt, dann auch im Gericht. Und als dann der Name des Bosses erwähnt worden ist, für den sie arbeiten musste, ist sie erstmal nur aufgrund des Namens in Ohnmacht gefallen. So eine starke Bindung ist das. Mhm. Und die hat sich halt durchgerungen zu sprechen. Und das ist halt der Mut und die Stärke, die Maria hat.
Ihr von Korrektiv habt mit Stern und RTL zusammengearbeitet. Wie hat diese Zusammenarbeit genau ausgesehen in diesem Fall?
Also als ich das raus hatte, wie die Geschichte grundsätzlich läuft, habe ich überlegt, dass die halt größer ist als eine klassische Reportage. Dann wollten wir halt einen Film machen. Mit Mike Mäuser habe ich vorher schon zur Mafia gearbeitet. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Film raus mit RTLern. Und mit Wiegbert Löhr vom Stern habe ich halt auch schon gearbeitet. Den kenne ich gut und habe gesagt, okay, wir machen dann auch eine Sterngeschichte raus. Und dann haben wir halt zusammen dran gearbeitet.
Und ihr habt euch Ermittlungsakten von italienischen und deutschen Behörden angeschaut. Akten aus fast 20 Jahren, also auch sehr viel, stelle ich mir vor. Was für ein Bild der Mafia haben die so gezeichnet?
Das fand ich halt auch extrem spannend, weil für uns ist dieser Einzelfall eben ein Einzelfall, eine Geschichte, die man erzählen kann. Und dahinter erzählen wir halt die Geschichte, wie die Mafia sich in Deutschland ausgebreitet hat, wie die in verschiedene Branchen eingesickert ist, von Gastronomie bis zum Import und Export von Gemüse, was interessanterweise ein verdammt großes Geschäft ist, weil damit kann man halt hervorragend Drogen schmuggeln, mhm, ins Baugewerbe, in alle möglichen Bereiche. Und diese Art der Arbeit ist halt extrem kompliziert, weil du halt Akten in Deutschland hast, Akten in Italien hast, du hast sehr viele Verständigungsschwierigkeiten. Du hast ein Phänomen, was oft auch durch die Ermittlungsarbeiten gar nicht abgebildet werden kann.
Hm. Wie mächtig ist die italienische Mafia in Deutschland? Kann man das sagen?
Also ich halte die für sehr mächtig. Ich glaube, die ist so gut wie in jeder Stadt vertreten. Vielleicht nicht so in Ostdeutschland, weil da gibt es halt relativ wenig Italiener. Hm. Ist halt sehr stark. Du hast halt Branchen, wo ich davon ausgehe, also nicht nur ich, sondern auch die Landeskriminalämter, dass die Mafia ganze Bereiche beherrscht. Nehmen wir mal das Baugewerbe. Da hast du im Baugewerbe so einen Bereich der Schwarzarbeit. Da ist die Mafia extrem stark drin. Und da werden die Umsätze haben von einigen Milliarden im Jahr. Hm. Und dieses Geld setzen die halt ein zur Sicherung und Ausbreitung ihrer Macht. Und da die Mafia in Deutschland nicht ordentlich bekämpft wird, kann die sich halt so subkutan unter der Haut immer weiter ausbreiten und immer stärker und fester werden. Und irgendwann ist sie stark genug, um dann halt politisch einzugreifen, sich Leute zu kaufen.
Jetzt reden wir immer über die Mafia. Gibt es die überhaupt, die Mafia, oder sind das per se verschiedene Familien? Also auch die Ndrangheta, die gliedert sich ja nochmal in 52 Clans, habe ich in eurem Buch gelernt. Ne?
Ja, jede Menge. Also das ist eben das, was ich gerade meinte mit dieser sozialen Schicht oder mit dieser sozialen Welt. Du hast erstmal, gliedert sich eine Mafia immer aus den Familien heraus, aus Papa, Mama, Kind und Opa und Onkel, Tanten und sonstige. Und daraus werden Clans. Diese Clans rekrutieren ihre Mitglieder aus den eigenen Verwandten. Die eigenen Verwandten aus den Clans, die werden verheiratet mit anderen Clans und werden so größer und stabiler. Dann hast du die Clans in gewissen Regionen, weil die halt untereinander heiraten. Da werden die dann stark. Dann hast du irgendwann eine Reihe von Clans, die familiär miteinander verbunden sind, die dann zusammen einen, ich sag mal, Großclan bilden. Das ist dann so eine Familie, Großfamilie, wie die in Drangheta. Da gehören dann schon Tausende von Leute zu. Dann hast du in Neapel so eine Gruppe, die sich etabliert haben, auch aus diesen familiären Strukturen heraus. Das ist dann die Camorra. Dann hast du in Sizilien die Cosa Nostra, die ähnlich aufgebaut ist. Und das Interessante ist, während die in Italien sehr separiert arbeiten, also da würden ein Drangisti nie im Leben einfach mal nach Sizilien fahren und da Drogen verkaufen, ist dann in Deutschland nicht so getrennt, sondern hier kollaborieren die. Hier kollaboriert die Drangheta ohne Probleme auch mal mit dem Cosa Nostra. Mhm. Hier sind die Regionen nicht aufgeteilt, hier diffundiert das. Teilweise ist es so, dass das nach Branchen geteilt ist. Also meinetwegen der Kokainhandel wird dann von der Drangheta gemacht, der Waffenhandel von der Camorra. Teilweise ist das aber auch, dass du in einer Stadt Camorra und Drangheta hast, die beide Drogenhandel machen, beide Waffenhandel machen. Mhm.
Jetzt hast du eben gesagt, es hat viel mit Familie zu tun. Es generiert sich alles aus Familien. Das heißt, kann man in die Mafia auch nur hineingeboren werden? Oder kann man auch, wenn man da aus nicht nachvollziehbaren Gründen Bock drauf hätte, einfach irgendwie Mitgliedsausweis beantragen?
Nee, du kannst da nur reingeboren werden. Mhm. Also du kannst, wenn du dich anstrengst und jede Menge kriminelle Sachen machst, da kannst du vielleicht auch so, ich sag mal, Mafia-Affiliierter werden, dass die sagen so, ah, dem kann man eigentlich vertrauen, hör mal, du kriegst auch mal eine Knarre. Oder hier willst du für uns mal einen umlegen. Das kann passieren. Aber du wirst nie in die Entscheidungsstrukturen reinkommen, nie in die großen Entscheidungsstrukturen, wo es dann wirklich darum geht, was machen wir wo. Mhm. Da kann ich eine kurze, nette Anekdote, finde ich, erzählen. Mhm. Die habe ich aus Sizilien mitgebracht. Die Familien, die da die Mafia-Strukturen aufbauen, die gehören fast alle zu Schäfern. Mhm. Die haben Schafe, die haben Schafställe und Schäfer. Und wenn dann nachher so ein großer Mafia-Boss mal gefasst wird, kannst du fast immer nachgucken, dass die in einen Schafstall gefasst werden. Die Killer, die ich getroffen habe, die kamen halt aus Schäferfamilien. Das waren alles Schäfer, also völlig abgefahren.
Wenn das so eine starke Familienstruktur hat, was sind das dann für Leute in Deutschland? Sind das dann tatsächlich so die starken Einwanderergenerationen? Also ist das da entstanden in den 60er, 70er Jahren? Oder wer sind die Mafiosis heute in Deutschland?
In der Regel sind es Leute, die halt aus Italien gekommen sind, die in Italien aber selber schon zur Mafia gehörten. Das sind keine Leute, die jetzt, was weiß ich, jetzt ein Gastarbeiter war, der gesagt hat, oh, jetzt werde ich Mafiosi. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, die Leute, die als Arbeiter gekommen sind, das waren ganz normal oder sind ganz normale Arbeiter, die leben ja auch ganz normal in Deutschland. Wir haben ja kein Problem mit Italienern in Deutschland. Mhm. Und die Mafiosi sind halt teilweise mitgewandert und haben dann hier angefangen, ihr Geschäft weiter zu betreiben. Zuerst ganz klein, dann größer, dann haben sie gemerkt, man kann Immobilien kaufen. Dann haben sie gemerkt, oh wow, man kann Schwarzarbeit organisieren. Und dann sind das sehr häufig Leute, die hin und her gehen. Also die eine Zeit in Deutschland leben, dann wieder eine Zeit in Italien leben, um halt diese familiären Bande auch wieder zu stärken, aufzufrischen. Die Ehepartner werden dann oft wieder gesucht in Italien, in den Dörfern. Und das führt zu ganz skurrilen Sachen, weil du halt Dörfer hast, die teilweise nach Deutschland gezogen sind. Da hast du halt nicht ein, zwei, drei Leute, die dann hier wohnen, sondern so eine Mafia-Struktur aus Sizilien hat sich dann in Deutschland eine zweite Struktur aufgebaut. Das ist quasi Sizilien Nord.
Wir sprechen gleich weiter über die Mafia in Deutschland. Zusammen mit David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv. Hier in dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv ist zu Gast in den Sonntag heute Morgen. David hat ein Buch geschrieben mit zwei Journalistenkollegen zusammen über die Mafia in Deutschland. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber geredet, wie viele mafiöse Strukturen es in Deutschland wirklich gibt. Das klingt ehrlich gesagt schon so ein bisschen nach Geschichten aus einem Mafia-Thriller. Wenn ich jetzt irgendwie über die Straße laufe, würde ich einen Mafioso in Deutschland erkennen? Oder sind das einfach ganz normale Menschen, die alle so aussehen wie du und ich?
Also in der Regel sind da ganz, also die sehen komplett normal aus. Also ich glaube nicht, dass du einen erkennen kannst. Ich kann keinen erkennen. Ich war immer überrascht, wenn ich mit Mafiosi gesprochen habe. Also selbst im Gespräch erkennst du die nicht. Hm. Und das ist schon sehr, sehr skurril. Ich habe einen getroffen in Siegen. Das war halt super skurril. Der sah halt aus wie ein normaler Bauarbeiter, der halt gerade so eine Kneipe renoviert. Und ich wollte halt mit dem sprechen. Ich wusste aber nicht, wie er aussieht. Und habe dann halt diesen Bauarbeiter vor dem Lokal angesprochen und gefragt, hier, ich suche den gerade, wo finde ich den Matteo? Und dann sagt er halt so, ah, komm mal rein in die Kneipe. Ich gehe rein, dann macht der hinter mir die Tür zu, schließt die ab und fängt an, mich anzuschreien. Und ich denke, hey, das ist ein Bauarbeiter. Und dann, oh nee, das ist ja der örtliche Mafioso. Also es ist schräg, du erkennst sie nicht.
Hast du irgendwann mal auch selber sowas wie Angst gehabt auf deiner Recherche, dass dir irgendwie was passieren könnte? Gab es irgendwie bedrohliche Situationen?
Nein, also gab es nicht. Ich glaube auch, das wird auch nicht passieren. Also das Erste ist, die Mafia in Deutschland möchte nicht auffallen. Will die nicht. Also und jetzt einen Journalisten zu überfallen, das wird auffallen. Hm. Das werden die erstmal nicht tun. Das Zweite ist, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass das alles familiäre Strukturen sind. Das heißt, die Gewalt, die auftritt, ist in der Regel auch Gewalt innerhalb dieser Strukturen. Das heißt, das sind, wenn man so kriminalistisch sprechen will, alles Beziehungsdaten. Mhm. Die haben eine Beziehung zueinander. Und für einen Durchschnittsmafioso ist ein deutscher Journalist ein Außerirdischer. Der hat mit der Welt, in der die sich bewegen, nichts zu tun. Mhm. Also die können ja nicht mal lesen, was du schreibst. Und das ist so ein bisschen, kannst du dir das vorstellen, wenn du in einer Fußgängerzone in Essen sitzt und da läuft irgendeiner dran vorbei. Du verschwendest nicht mal einen Gedanken daran, sondern der lebt in seiner Welt und du hast damit nichts zu tun. Hm.
Du schreibst, für Mafiosi ist Deutschland ein freies Land. Was genau meinst du damit?
Ja, das finde ich so spannend. Du hast in Deutschland ist die Mafia nicht verboten. Also du hast einfach kein Verbot. Und die Mafia kann ihren Vereinsheim aufmachen. Da schreiben die oben drüber, hier ist das Vereinsheim der Mafia in Duisburg. Und dann können die sich da treffen, dann können die da Kaffee trinken und dann können die sich unterhalten und dann können die sich auch verabreden zu irgendwelchen schweren Gewalttaten oder kriminalen Handlungen. Und das gab es. Dann wurden diese Lokale in Deutschland überwacht, dann wurden da Videoaufnahmen von gemacht. Man hat die Leute gesehen, wie die sich verabredet haben. Und dann haben die Mafiosi gedacht so, oh Scheiße, jetzt sind wir im Arsch, jetzt haben sie uns. Und tatsächlich aber hat dann die Polizei gesagt, so ja, schwierig. Die Staatsanwälte haben dann gesagt, so nee, können wir nichts machen, lassen wir laufen, alles in Ordnung.
Abgefahren. Warum ist das so schwer, was gegen dieses System Mafia zu tun? Also ich meine, du hast ja gerade schon geschildert, es ist ja irgendwie bekannt, dass da auch Straftaten passieren, dass da Drogengeschichten mit am Start sind. So, also warum kommt man da so schwer ran?
Es gibt zwei Hauptgründe. Der erste Hauptgrund ist, du brauchst die richtigen Gesetze, um agieren zu können. Das erste wichtige Gesetz, was du brauchst, ist, du musst es schaffen, die illegalen Gewinne abzugreifen. Mhm. Im Moment ist das so, wenn ein Pizzabäcker eine kleine Pizzeria eröffnet und sich zwei Jahre später ein 10-stöckiges Hochhaus kauft für 25 Millionen Euro, dann ist das in Deutschland völlig okay. Mhm. Wenn der Staat sagt, so, hör mal, das kann eigentlich nicht sein, weil du hast in deiner Pizzeria nur 1.000 Euro im Monat eingenommen. Da ist das schwer, von da aus bis zu 25 Millionen. Wie hast du das Geld verdient? Wir vermuten, das ist illegal. Deswegen nehmen wir erstmal die Bude ab, bis du uns bewiesen hast, dass du das Geld legal verdient hast. Mhm. Das Gesetz gibt es eben nicht. Sondern in Deutschland läuft das so, da muss der Staat kommen und dir nachweisen, aus welchem konkreten illegalen Geschäft du 25 Millionen Euro krummes Geld gemacht hast.
Okay.
Wie soll er das machen? Hm. Wie soll ein Staat nachweisen, dass der jetzt aus dem Drogengeschäft 15,6 Millionen Euro verdient hat und aus dem krummen Drogengeschäft 12,2? Das ist nicht drin. In Italien ist das andersrum. Da können die Pizzabäcker, die reich geworden sind über Nacht, können angegriffen werden. Den kann man erstmal den Eigentum wegnehmen. Und dann müssen die nachweisen, das ist legal, dann kriegen sie das Eigentum wieder. Und dann passiert halt in der Regel nicht. Und deswegen ist das sehr effektiv, um der Mafia Geld wegzunehmen.
Das ist David Schraven hier in Dein Sonntag vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv. Er hat ein Buch geschrieben über die Mafia in Deutschland zusammen mit zwei Journalistenkollegen. Und wir reden gleich weiter auch darüber, ob die Polizei hier in Deutschland wirklich gar nichts in der Hand hat gegen die Mafia.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Die Mafia, die ist in Deutschland ziemlich aktiv. Das hat uns David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv eben schon erzählt. Und die Polizei kann nicht so richtig viel tun gegen das, was die Mafia in Deutschland so treibt. Du hast auch mit einem Ermittler aus dem Ruhrgebiet gesprochen, der versucht, gegen die Mafia vorzugehen. Was hat er dir so erzählt und wie ist der dann so drauf? Also so, wenn ich mir dann jetzt die Geschichten über die Gesetzgebung anhöre, ist der frustriert?
Der ist richtig frustriert. Der hat aufgegeben. Der macht nicht mehr. Er hat gesagt, das war. Das eine Gesetz habe ich ja gerade schon erzählt. Das zweite problematische Gesetz ist, kannst die Strukturen eben nicht angreifen, weil die Mafia selber nicht verboten ist, brauchst du eine kriminelle Vereinigung, die du nachweisen musst. Und mit der kriminellen Vereinigung musst du den kriminellen Einzeltat nachweisen. Also eben wieder, die Bande hat sich verabredet, 50 Kilogramm Koks zu kaufen oder zu verkaufen. Mhm. Dann kannst du die Bande angreifen. Die Mafia arbeitet aber nicht so, sondern die sitzen zusammen, der eine macht das, der andere macht das und alle machen untereinander irgendwelche Geschäfte. Kannst du so mit unserem Instrumentarium nicht angreifen. Den Ermittler, den ich gesprochen habe, der hat halt zur bleihaltigen Luft von Gevelsberg recherchiert. Da sind halt immer wieder Schusswaffenangriffe gewesen. Mhm. Da haben sie dann einem, kann ich das sagen, die Eier weggeschossen?
Das kannst du sagen, ja.
Ja, haben sie gemacht. Und dann haben die gesagt so, super, jetzt haben wir halt eine Tat. Wir haben einen, der hat geschossen, wir haben die Knarre und einem, dem fehlt ein Ei. Jetzt können wir die angreifen. Dann sind sie da hingegangen, dann hat der verletzt war, der hat dann gesagt, eigentlich war das gar nicht so schlimm. Eigentlich wollte er mir ja nur seine Knarre zeigen. Dann war dann die Ermittlung zu Ende.
Krass.
Und das ging halt immer so weiter. Dann hatte ein anderer in der Kneipe von diesem Typ, der geschossen hatte, der hatte einen Bauchschuss. Dann hat dann der Typ mit dem Bauchschuss gesagt, so, ich habe mir aus Versehen selber im Bauch geschossen.
Okay.
Also und du hast kein Instrumentarium anzugreifen, weil wenn du nicht die kriminelle Vereinigung angreifen kannst, kannst du nicht vernünftig abhören, du kannst nicht vernünftig beschatten, du kommst überhaupt nicht in die Strukturen rein. Und der konnte halt immer nur alle 14 Tage, jetzt übertrieben gesagt, alle 14 Tage hinfahren, wieder ein paar Bleikugeln einsammeln und sich wieder anhören lassen, wer sich alle selber verletzt hat.
Also müsste eigentlich schon die Mitgliedschaft in der Mafia strafbar sein oder was wäre ein vernünftiger Weg, um da irgendwie ranzukommen?
Das ist genau der Ausweg. Du musst halt die Mitgliedschaft in der Mafia kriminalisieren, so wie das in Italien der Fall ist. Und du musst die Beschlagnahme erleichtern durch eine Umkehr der Beweislast.
Aber in Italien sind die Gesetze besser, aber trotzdem sind die Ermittlungsbehörden ja auch noch verhältnismäßig machtlos.
Genau. Und weißt du warum? Weil die so lange gepennt haben. Mhm. Weil die halt 70 Jahre gepennt haben, bevor die gesagt haben, wir versuchen unsere Strukturen, unsere Bekämpfungsstrukturen der Lage anzupassen. Vorher haben die halt den Kopf in den Sand gesteckt. Und in der Phase befinden wir uns in Deutschland. Wir haben gerade den Kopf so tief in den Sand, dass diese ganze Struktur sich so auswachsen kann, bis du die nicht mehr bekämpfen kannst. Und dann haben wir den Salat, genau wie in Süditalien. Dann kannst du die besten Gesetze der Welt haben, dann kannst du nichts mehr machen, dann ist es zu spät.
Mhm. Hast du noch Kontakt zu Maria?
Ganz sporadisch.
Also weißt du auch gerade im Moment nicht genau, wie es ihr geht?
Doch, ganz gut. Also das weiß ich halt. Die hat halt die neue Wohnung und alles ist eigentlich jetzt gerade gut und geordnet. Von daher ist das alles okay.
David Schraven vom gemeinnützigen Recherchebüro Korrektiv ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Er hat ein Buch geschrieben, zusammen mit zwei Journalistenkollegen. Und dafür hat er auch unter anderem Maria Giordano getroffen. Sie war selbst in der Mafia, ist dann aber ausgestiegen und hat als Kronzeugin gegen die Mafia ausgesagt. Wenn ihr mehr über Maria Giordano erfahren wollt und auch über die Mafia in Deutschland, dann schaut mal rein in das Buch von David. Die Mafia in Deutschland heißt es.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.